Hallo und herzlich willkommen im Frauenstimmen-Podcast. Mein Name ist Anita. Frauen haben es noch immer ungleich schwerer in der Gesellschaft. Nach einem Leben als Teilzeit-berufstätige Mama und einer Ausbildung zur Beraterin und Trainerin habe ich mir mit 49 Jahren meinen Traum erfüllt und zu studieren begonnen. In meinem Podcast begebe ich mich auf die Suche nach inspirierenden Vorbildern, um zu erforschen, was Frauen bewirken können und wie sie sich für die Gesellschaft einsetzen. Heute habe ich eine ganz besondere Interviewpartnerin in meinem Podcast. Sie hat eine tiefgreifende und bewegende Erfahrung gemacht. Sie war mehrere Wochen im künstlichen Koma. Brigitte erzählt uns, was sie während dieser Zeit erlebt hat, wie ihr Prozess der Verarbeitung verlief und wie sie diese Zeit und ihre Gefühle in Worte gefasst hat in einem Buch. Heute hält sie Vorträge im Pflegebereich, um andere für die Herausforderungen und die Bedeutung von Pflege und Heilung zu sensibilisieren. Herzlich willkommen im Frauenstimmen-Podcast, Brigitte.
Hallo Anita, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Es ist ein ganz besonderes Thema. Es hat auch schon auf Instagram großes Interesse gegeben. Brigitte, wir beide haben uns ja als junge Frauen am Arbeitsplatz kennengelernt. Ich habe damals zwei kleine Kinder gehabt, du warst in Ausbildung und wir haben uns aber leider aus den Augen verloren und lustigerweise durch den Podcast sind wir wieder zusammengekommen. Du hast ein Interview gehört und hast mich dann angeschrieben und hast gesagt, bist du nicht die Anita?
Genau, und du warst das.
Genau, und jetzt haben wir uns natürlich des Öfteren gesehen und bei so einem Treffen hast du mir deine Geschichte erzählt und wow, ich war schon sehr geschockt, was dir da widerfahren ist. Auf der anderen Seite war ich aber auch wirklich sehr begeistert, wie du mit dem Thema umgegangen bist und umgehst. Und ich habe mir sofort gedacht, das ist eine Geschichte, über die möchte ich berichten. Und du warst so lieb und hast gesagt, ja, gerne, mache ich. Hat zwar ein bisschen gedauert, bis wir jetzt endlich zusammengekommen sind, aber heute ist es soweit. Ja, nun zum Thema. Es gibt sicher viele, die sich fragen, was passiert in einem Moment, wenn man im künstlichen Koma ist? Wie fühlt sich das an und wie geht man mit einer solchen Erfahrung um? Brigitte, wie war der Moment, in dem du wusstest, dass sich dein Leben für immer verändert hat?
Der Moment war tatsächlich erst ein bisschen später. Ich war ja 2x3 Wochen im künstlichen Koma nach 2 septischen Schocks, war dann nach 6 Wochen wach und habe dann sicher noch eine Woche ungefähr gebraucht, bis ich ungefähr gecheckt habe, wer bin ich, wo bin ich, was ist überhaupt passiert? Und sicher noch weitere Wochen, bis ich auch realisiert habe, das wird nie wieder nicht gewesen sein. Das gehört jetzt für immer zu meinem Leben, das habe ich für immer in meiner Biografie. Also ich war insgesamt ein halbes Jahr im Krankenhaus, davon 4 Monate auf der Intensivstation, habe nach dem 2. dann noch einen 3. septischen Schock gehabt. 1 Monat später mit nochmal 1 Woche künstliches Koma. Und erst gegen Ende von diesem halben Jahr, wo es dann irgendwann geheißen hat, okay, nach Hause, da habe ich erst so langsam begonnen, drüber nachzudenken, was heißt das jetzt eigentlich? Solange ich im Krankenhaus war, war ich einfach beschäftigt damit, dort zu sein und von Tag zu Tag mich wieder zusammenzusetzen. Die Konsequenzen für später und was es dann tatsächlich bedeutet, dass ich nicht mehr arbeiten werde können, zum Beispiel, das war mir in all diesen Wochen überhaupt nicht klar.
Eine Instagram-Followerin hat gefragt, wie lange du im künstlichen Koma warst. Das heißt, du warst 2x3 Wochen und dann noch einmal 1 Woche.
Ja, genau. Also erster septischer Schock 3 Wochen, dann 1 Tag wach, 2. septischer Schock, also wach, so ein bisschen im Dämmerzustand, aber Aufwachkurs haben die das genannt, also so beginnen mich aufzuwecken, dann 2. septischer Schock nochmal 3 Wochen und nach 4 bis 6 Wochen ungefähr dann 1. septischer Schock oder ein septischer Zustand mit nochmal 1 Woche. Ja.
Du hast ja ein Buch geschrieben und ich habe dieses Buch damals gelesen, wie du es mir zukommen hast lassen mit einer lieben Widmung. Und jetzt noch einmal für dieses Interview. Und in diesem Buch, es heißt von Augenblicken und Ewigkeiten, schreibst du in dieser ersten Zeit des künstlichen Komas, dass du da eine Nahtoderfahrung gehabt hast.
Ja.
Ich fand deine Beschreibung extrem gut, weil man hört viel über dieses Thema Nahtoderfahrung, aber irgendwie, es ist so nicht greifbar. Aber deine Erklärung im Buch finde ich einfach wirklich gelungen und vielleicht kannst du das uns kurz wiedergeben, wie es für dich war.
Ja, das Schöne ist, dass ich mich immer noch hindenken kann. Also ich habe tatsächlich eine körperliche, bildliche Erinnerung dran, an diesen Zustand. Für mich war es ein Zustand von Unendlichkeit. Das ist ein wichtiger Aspekt, zeitlich und räumlich unendlich, was man sich als Mensch ja nicht vorstellen kann. Eine Frage, die wir uns alle in irgendeiner Form stellen, die ich mir früher auch immer gestellt habe, was Unendlichkeit eigentlich bedeutet. Und meine Erfahrung ist, Unendlichkeit ist nicht zeitlich zum Beispiel etwas, was jetzt anfängt und nie aufhört, sondern Unendlichkeit ist immer der Moment, sowas wie ewige Gegenwart, immer nur jetzt. Also es gibt keine Zeit, keinen Zeitenlauf in diesem Zustand. Also diese Unendlichkeit war ganz, ganz stark und ganz stark waren diese Farben. Also ich habe tatsächlich gebadet in Rosa und Gelb und das hat so, das waren so Schlingen, die haben ausgeschaut, also im Nachhinein kann ich das dann zuordnen. Das hat ein bisschen ausgeschaut wie das wie ein Nektareis von der Seite, das so Schlingen macht und ein bisschen so war das da drinnen auch und in der Erinnerung habe ich das Gefühl, ich bin da durch dieses Eis irgendwie durchgeschwommen, rosa und hellgelb, ja, wie Vanille und Erdbeer. Aber durchgeschwommen tatsächlich nicht, also nicht ich. Ich hatte in dem Zustand keine Erinnerung mehr an irdisches Leben. Ich habe nicht mehr gewusst, dass ich jemals ein Mensch war, dass es sowas wie diese Welt gibt. Das ist für mich eine komplett andere Dimension gewesen. Losgelöst von diesem Irdischen. Und es gibt eine medizinische Erklärung für dieses Farbenerleben, weil im Hirn, also im Sterbeprozess wird der Sauerstoff im Körper immer weniger. Als letztes bleibt er im Hirn und im Hirn als letztes in der Region, wo wir Farben und Licht sehen. Und ich finde das eine so tröstliche Erklärung für das, was ich da erlebt habe, weil unser Körper uns im Sterbeprozess in einen Raum entlässt, wo wir auslassen können, wo wir schon gar nicht mehr wissen, wer wir waren. Also es heißt ja Nahtoderfahrung, weil ich dem Tod nahe war. Ich glaube, nach den Farben ist es finster. Das glaube ich. Ich war in diesem septischen Schock und die Ärzte haben mir nachher gesagt, sie haben mich 3 Tage reanimiert, was ich gar nicht verstehen habe können. Die haben das so erklärt, medikamentöse und maschinelle Reanimation, 3 Tage. Also bis dann der Arzt zum ersten Mal gesagt hat, vielleicht haben wir eine Chance, dass sie wiederkommt. Und in dieser Zeit verorte ich dieses Erleben, dieses eigentlich Himmlische. Also Ich habe das Gefühl, ich war quasi so auf dem Weg dorthin und in diesem Zustand hatte ich keine Entscheidung darüber, was ich tue, sondern da war ich einfach da drinnen. Die Entscheidung kam dann von außen.
Jetzt würde mich interessieren, hast du jetzt aufgrund dieses Erlebnisses weniger Angst vorm Sterben?
Also vor dem Sterben, vor dem Prozess des Sterbens habe ich keine Angst. Tatsächlich aber vor dem Gehen müssen irgendwann. Also vor dem, was davor ist eigentlich. Ja. Ich habe ja beschlossen, ich werde ganz, ganz alt. Und vielleicht ist es mir dann eh recht. Ja. Von heute aus betrachtet kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen. Ja. Also ich denke mal, okay, ich weiß, wie der Film ausgeht, ja, er endet gut, er endet in diesem Farbenlicht-Unendlichkeitsbad. Wunderbar. Aber ich möchte gern den ganzen Film erleben.
Den möchten wir alle gern lang erleben, gell?
Ja, ja, und ich bin fest entschlossen.
Sehr gut, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Da kommt jetzt wieder eine Frage von einer Instagram-Followerin. Und zwar würde sie interessieren, bekommt man im künstlichen Koma wirklich alles mit, was passiert?
Nein, nein. Also ich war ja, ich sage immer künstliches Koma, die haben immer gesagt, künstlicher Tiefschlaf. Ein Wort, das ich vermeide, weil Tiefschlaf zu nah dran ist an dem, wo wir jede Nacht sind, weil wir haben Tiefschlafphasen, wenn wir schlafen. Und das dort, das war schon nochmal ein Eck anders. Deswegen, und auch, weil es in der Sprachregelung mit meinen Kindern, die damals noch sehr klein waren, haben wir das Wort Tiefschlaf immer vermieden, weil das Angst machen hätte können sonst, ja, weil das eben etwas ist, schlafen gehen wir jeden Tag. So, jetzt muss man nochmal helfen mit der Frage, was, ob man alles mitkriegt, das war die Frage, genau. Ich habe manchmal muss ich, das ist auch eine Folge, dass mein Kopf manchmal irgendwie so Seitenwege geht und dann nicht mehr zurückfindet, was man mitkriegt. Also in diesem künstlichen Koma selber habe ich nichts mitgekriegt von außen. Aber es gibt eine ganz interessante Geschichte, die im Buch sogar nicht drinsteht, weil mir das erst später bewusst geworden ist. Und zwar wurde mir ein Buch vorgelesen. Der Florian, also mein Mann, ist gebeten worden, ein Buch mitzubringen, das ich mag und aus dem alle Menschen, die mich besuchen kommen, mir vorlesen sollen. Da war ein Lesezeichen drin und jeder, der gekommen ist, hat da halt irgendwie dann weitergelesen. Und dieses Buch war Bittersüße Schokolade von der Laura Esquivel und das spielt in Mexiko. Und es geht um eine dritte Tochter einer Familie und die darf nicht heiraten, weil sie ihre Mutter versorgen muss bis zu deren Tod. Ich habe in dieser Zeit des Tiefschlafs, also diese Farben und das Licht, das war ja nur der Anfang. Es ist ja dann noch weitergegangen und in der zweiten Tiefschlafphase, also mit der zweiten Sepsis, hat ein ganz arger Albtraum begonnen. Also da habe ich sehr real geträumt, dass ich entführt worden bin und umgebracht werden soll. Und ich habe mit einem ganz, ganz großen Einsatz gegen diese Entführung gekämpft und bin ständig geflüchtet und die mich wieder eingefangen und so. Und die haben mich entführt nach Südamerika. Und ich habe dort Zwangsarbeit in einer Fabrik verrichten müssen. Bin dann dort durch den Rauchfang raus und in ein Flugzeug gesprungen. Und also wirklich mit so Superheldinnenkräften habe ich da versucht, irgendwie dem Tod eigentlich wieder zu entkommen. Und diesen Zusammenhang finde ich interessant, dass mir dieses Buch vorgelesen wurde, das ich kenne und sehr mag. Und dann die Gegend, in der das spielt, irgendwie in meine Träume einbaue. Und für mich hat dieser Albtraum zeigt mir Bilder dessen, was ich ja erlebt habe, weil ich habe ja wieder gegens Sterben gekämpft. Also nichts mitkriegen würde ich nicht sagen, aber es anders. Aber nicht, also erst im Aufwachprozess habe ich dann Sachen gehört. Ich habe wahnsinnig halluziniert, ich habe Sachen gesehen. Also das dauert dann ein bisschen, aber es ist ja kein Wachkoma gewesen. Also ich war ja tatsächlich im Tiefschlafkoma, so könnte man vielleicht sagen.
Irgendwie kann man sich gar nicht vorstellen, wie das ist.
Ja, ja, das glaube ich.
Du hast jetzt was Wichtiges gesagt auch in Bezug auf dich. Du bist sehr jung gewesen, du warst 33 Jahre alt und du hast zwei kleine Kinder gehabt.
Mit 3 und 5.
Ja. Das war eine zusätzliche Herausforderung dann noch.
Ja, für alle anderen auch.
Du hast das im Buch auch sehr schön beschrieben. Du hast, glaube ich, eine ganz liebe Tagesmutter gehabt, die Kinder sehr gut abgeholt hat, auch mit ihnen gezeichnet hat. Mhm. Und großes Thema ist auch, die Kinder haben dich ja lange nicht besuchen können.
Also, okay, die Kinder. Also die Tagesmutter hat mein Mann organisiert. Es waren Weihnachtsferien, während ich krank geworden bin. Und er hat dann zum Glück diese Tagesmutter gehabt, eine sehr religiöse Frau, die mit den Kindern so Gebetsheftchen gemacht hat. wo sie Bilder hineingezeichnet haben, also die tatsächlich mit den Kindern auch gearbeitet hat zu dieser schwierigen Situation, in der sie waren. Und das ist, ich kriege immer noch ganz laut, wenn ich dran denke. Also die war wirklich, die war ganz toll. Die war ganz toll. Mein Mann hat die Kinder um 6 schon nach dem Abendessen dann abgeholt und dann noch den Abend mit ihnen verbracht und sie niedergelegt und am nächsten Tag wieder Kindergarten. Der musste ja irgendwie seinen Beruf auch weiterführen. Die Kinder haben mich tatsächlich über 2 Monate nicht gesehen. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, circa 2 Monate. Ende Dezember bin ich ins Krankenhaus gekommen und Mitte Februar aufgewacht. Und ich bin aufgewacht und war noch beatmet, künstlich beatmet, und ich konnte mich überhaupt nicht bewegen nach diesen 6 Wochen. Und ich hatte einen Luftröhrenschnitt, also mit Schlauch im Hals. Ich konnte nicht reden und mich nicht bewegen. Ich war eine Woche ungefähr noch im Delir, wo ich irgendwie noch sehr damit zu tun hatte, herauszufinden, wer bin ich überhaupt und was ist da los. Und da haben die Schwestern schon sehr, also ich will nicht sagen auf meinen Mann eingeredet, aber ihm sehr zugeredet, er möge doch die Kinder mal mitbringen, weil das für mich so wichtig wäre, für meine Lebensmotivation quasi. Und der Florian ist zu mir gekommen mit diesem Ansinnen und hat mir das erzählt, dass die das so gern wollen. Und ich bin, das muss man sich vorstellen, ne? Ich liege da drin, kann mich nicht bewegen, kann nicht reden, und er kommt mit diesem Thema und redet mit mir und sagt mir seine Gedanken dazu und sagt, er möchte erst kommen mit den Kindern, wenn ich meine Arme bewegen kann, also wenn ich die Kinder wieder aktiv berühren kann. Und mir war wichtig, dass die Beatmung weg ist. Ich wollte meine Kinder ansprechen können wieder. Und dann haben wir das ausgemacht, er und ich, dass er die Kinder dann mitbringen wird, wenn die Beatmung weg ist. Und es gibt eine Anekdote von den Kindern, ich weiß gar nicht, ob die im Buch drinsteht, ich habe ein paar Geschichten reingeschrieben, also beziehungsweise der Florian hat Geschichten geschrieben von den Kindern für das Buch auch. Aber es gibt eine Anekdote, wo ich eben nicht weiß, ob es drinnen ist. Abendessenssituation, und meine Tochter war 5 und mein Sohn war 3. Und der Kleine fragt, wann können wir endlich die Mama besuchen? Und mein Mann sagt, das dauert noch ein bisschen, weil jetzt ist ja noch der blöde Schlauch da, und solange der da ist, geht das halt nicht. Und meine Tochter sagt, Papa, der Schlauch ist nicht blöd, der hilft doch der Mama, dass sie atmen kann. Jetzt muss ich gleich weinen. Also die Kinder waren wahnsinnig tüchtig. Also
großartig.
Jedes auf seine Weise. Und mein Mann war großartig mit ihnen. Also nicht nur, dass die Tagesmutter so mit ihnen gearbeitet hat, sondern er hat mir erzählt, 3 Tage lang, nachdem ich irgendwie in diese Sepsis hineingekippt bin, hat er gesagt, war er überhaupt nicht in der Lage zu reden mit ihnen oder ihr, also weil er selber ja auch, es war ja dieses, jeden Moment kann der Anruf kommen vom Krankenhaus, dass ich gestorben bin, ja. Also es war klar, eigentlich gibt's keine Prognose für mich. Eigentlich ist es vorbei, und die versuchen halt jetzt alles, aber eigentlich ist es zu spät. Und in dem ist die ganze Familie irgendwie so in so einer Schockstarre. Und er hat mir erzählt, dass er erst nach 3 Tagen, vielleicht auch dann an dem Moment, wo das Krankenhaus gesagt hat, vielleicht, es gibt da einen Wert auf irgendeiner Maschine, vielleicht kriegen wir sie zurück, vielleicht kommt sie zurück. Wo er erzählt hat, dass er sich mit den Kindern mal hingesetzt hat und gesagt hat, ich bin so traurig, dass die Mama nicht da ist. Und sie gemeinsam dann traurig waren, und so hat sich, er hat sie nie angelogen. Er hat ihnen nicht alles erzählt, aber er hat sie auch nie belogen. Schön. Und so sind sie irgendwie gemeinsam durch diese Zeit. Ja.
Er hat sie dann auch kindgerecht
nahegebracht. Ja, absolut. Ja, genau. Und seinen eigenen Kummer auch nicht verborgen.
Ja. Jetzt überhaupt, wenn man so das Buch durchliest, es hat ja deine ganze Familie und Freunde, also muss sagen, Hut ab, das hat, glaube ich, Seltenheitswert, wie sich alle um dich gekümmert haben und alles Mögliche gemacht haben. Das war ja dann auch der Prozess, eben das wieder ins Leben zurückkommen. Mhm. Und da schreibst du ja im Buch auch ganz, ganz viel darüber, wie Freunde gekommen sind. Und du siehst am Anfang auch nicht so richtig, wer ist das?
Ja.
Oder du hattest, dein Mann hat auch eine Kraniosakraltherapeutin organisiert. Mhm. Und die war da, während du im ja, künstlichen.
Ja, ist jeden Tag gekommen.
Koma warst.
Fünf Tag die Woche oder sechs Tag die Woche ist sie jeden Tag gekommen. Die gesamten sechs Wochen. Und wie ich dann wach war und sie kommt bei der Tür rein, so wie jeden Tag mit einer vollkommenen Selbstverständlichkeit, stellt ihre Sachen ab, dreht ihre Musik auf und ich lieg da drin und schaue sie an und denk mir, hä? Was macht die da? Ich habe überhaupt nie verstanden, wie kommen die Leute überhaupt da rein, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich bin in einer anderen Welt. Dass das Krankenhaus eine Tür hat, wo man raus und reingehen kann, das war mir in dem Zustand ja überhaupt nicht bewusst. Und irgendwann schaut sie mir ins Gesicht und sagt, ah, du bist ja wach. Und dann hat sie mich begrüßt und ich war so, und ich konnte ja nicht reden, ich konnte ja nichts sagen. Und dann hat sie gesagt, ich komme schon seit ein paar Wochen zu dir und arbeite mit dir. Und dann hat sie mit ihrer Behandlung begonnen und mit so einer ganz tollen Musik begleitet. Und das war dann jeden Tag. Solange ich dort auf der Intensivstation war, ist sie jeden Tag gekommen. Und die kannte ich von früher schon, weil mit den Babys war ich manchmal bei ihr. Die Kinder noch ganz klein waren. Und der Florian hat sich an sie erinnert und hat die Empfehlung bekommen. Und sie hat das gemacht. Aber es war überhaupt die ganze Familie. Wir haben eine sehr große Familie. Die waren alle da, im Außen, ja, mit emotionaler Unterstützung, mit praktischer Unterstützung. Wir haben eine Putzfrau zum Beispiel geschenkt bekommen von einer ganzen Freundesgruppe für ein Jahr oder zwei Jahre, ja. Die haben uns zwei eine Putzfrau gezahlt. Und das ist so, also das sind so Dinge, die auch über die Krankenhauszeit hinaus dann auch noch so wirksam waren, ja.
Großartig.
Und ich habe viel Besuch bekommen, so viel am Anfang, dass das Krankenhaus gesagt hat, mein Mann soll eine Liste machen mit maximal 15 Personen und von dieser Liste dürfen immer maximal zwei auf einmal zu mir kommen. Und dann gab es so, ich meine, das war 2006, ja, da gab es keine WhatsApp-Gruppen oder so, ja, da gab es eine E-Mail-Kette und jeden Tag wer anderer, der zuständig war, damit nicht der Florian das alles organisieren muss und Telefonketten und ich weiß nicht was alles. Und so war immer jemand bei mir.
Sehr schön, wirklich. Also
ja.
Das merkt man auch im Buch, ja. Wenn man das liest.
Ja.
Aber das Interessante ist, du beschreibst dann doch einmal im Buch auch eine Stelle, wo du ein Gefühl von Einsamkeit hast.
Mhm. Ja, nicht nur einmal. Also ich schreibe es vielleicht nur einmal, aber tatsächlich, es ist so. Ich bin da drinnen gelegen und nach dieser ungefähr einen Woche Delir war ich ja einigermaßen bei Sinnen wieder. Liegt bewegungslos in diesem Bett, kann nicht reden, kann weniger als ein Baby eigentlich, weil ich kann mich nicht selber bewegen. Ich kann nicht schreien. Ich kann mich nicht bemerkbar machen. Ich bin zu 100% angewiesen drauf, dass Menschen reinkommen, mich anschauen, irgendwie erraten, was ich brauche oder will, weil ich will ja trotzdem was, auch wenn ich mich nicht ausdrücken kann. Und dann irgendwie richtig mit mir tun. Und das ist natürlich nicht immer so, ja. Also da gibt es einige Geschichten, wo das halt ein bisschen aneinander vorbeigeht. Was klar ist in so einer Situation, wenn ich da lieg und dann war ich habe ganz viele körperliche Schäden gehabt, ganz viele Hautschäden. Also auch wenn ich viel Besuch hatte, niemand hat sich da getraut hinzugreifen. Niemand hat mich berührt, weil ich wirklich durch diese Vergiftung, ich bin irgendwie so zerfallen, ja. Meine Haut ist so zerfallen. Und da hat außerdem Pflegepersonal natürlich keiner hingegriffen, ja. Und mein Mann hat irgendwie die Finger und die Hand. Aber eigentlich hospitalisiere ich in so einer Situation. Weil gerade wenn der Körper in so einem Zustand ist, braucht er diese Berührungen. Und deswegen war die Kraniosakraltherapie, genau. Deswegen war die so wichtig, weil die hat meinen Körper berührt. An Stellen, wo es ging und wo sie durfte. Und deswegen war das so enorm wichtig. Diese Einsamkeit, also wenn ich da drinnen lieg, mich nicht bewegen kann, mich nicht reden kann und angewiesen bin auf alle, dann empfinde ich wie ein Baby in einer gewissen Weise. Das hat was mit Körpersprache-Theorie zu tun. Wenn ich so lieg wie ein Baby, dann empfinde ich auch irgendwann so. Und tatsächlich habe ich, wann immer jemand aus der Tür gegangen ist wieder, sofort mich komplett einsam gefühlt, nie das Gefühl gehabt, irgendwann kommt jemals wieder. Ich bin komplett alleine und ich habe, die Tür war rechts von mir und ich habe seit damals Nackenprobleme, weil ich glaube, zwei Monate lang immer nach rechts geschaut habe zur Tür, ob da wer kommt. wie ich dieses Buch geschrieben habe, bin ich nochmal auf die Station und durfte mich dann sogar, ich war ja in so einem kleinen Zimmer dann, weil ich so viel Besuch hatte und weil ich so anfällig war. Und ich bin dort nochmal hingegangen, ich durfte mich nochmal in das Bett hineinlegen und dem irgendwie nachspüren, wie das war, damit ich das Buch schreiben kann. Und ich rede mit dieser Krankenschwester und ich habe gesagt, ich war immer allein, um auf diesen Punkt des Alleinseins zurückzukommen. Ich war immer allein. Und sie sagt, wir waren 4 Stunden bei dir im Zimmer, einen ganzen Vormittag lang. Und ich gehe aus der Tür und hinter mir piepst der Alarm sofort wieder, weil ich mit dem Atmen dann Schwierigkeiten kriege. Wenn die aus der Tür geht, kriege ich Panik, dann alarmiert die Beatmungsmaschine. Und sie hat gesagt, und ich denke mal, ich gehe da jetzt nicht mehr rein. Ich gehe jetzt mal raus aus diesem Zimmer nach 4 Stunden. So ist diese Wahrnehmung verschieden, ja.
Unfassbar. Also ja, ich fand jetzt interessant, dass du das sozusagen mit dem Gefühl eines Babys verglichen hast. Und ich finde da interessant, wenn man das jetzt überlegt, dann versteht man, warum Babys eigentlich so bei der Mutter sein wollen.
Absolut.
Ja?
Also,
weil Babys da ist ja immer die Diskrepanz zwischen, ja, du verwöhnst das, weil du die ganze Zeit tragst, oder wie man jetzt von dir hört, anscheinend ist das etwas, was der Mensch braucht schon als Baby, ne?
Babys wissen nicht, haben ja kein Gefühl für Zeit, wissen nicht, dass die wieder, also, ja.
Sehr interessant. Mhm. Aber du hast jetzt was von Anekdoten erzählt, die möchten wir jetzt schon hören.
Okay, welche?
Naja, ich sag da jetzt einmal Suppenfütterung und Waschfest und Radio.
Ja, also ich habe in meinem Buch, das Buch ist voll mit Anekdoten und ganz viele Geschichten beginnen mit ich liege im Bett und, weil das war halt meine Wahrnehmungswelt und ich erzähle in diesen ganzen Geschichten, was passiert ist in diesen Wochen des Herumliegens dort. Und dann waren hier so Sachen wie Suppenfütterung. Also ich war nach dem Wachwerden 3 Wochen noch beatmet, konnte also nicht reden. Nach ungefähr einer Woche habe ich zum ersten Mal wieder was zu trinken gekriegt, weil die auch nicht wussten, ob ich schlucken kann. Die wussten ja überhaupt nicht, ob ich nicht komplett gaga bin im Hirn zum Beispiel, weil ich ja da auch einen Abszess hatte. Und dann kam der Moment, wo ich was zu essen bekommen kann. Suppe. Ich krieg Suppe gefüttert. Ich kann nicht selber essen, ich kann mich bewegen, also krieg ich Suppe gefüttert. Und das war an einem Abend und der Pfleger ist gekommen mit dieser Suppenschüssel, leere, klare Suppe. Dazu muss man jetzt noch sagen, das war Februar 2006, da war Winterolympiade in Turin. Ich hatte einen Fernseher im Zimmer, was auch viele verwundert auf der Intensivstation. Und da ist Skirennen, Langlaufen, was weiß ich, keine Ahnung mehr, ist da viele, viele, viele Stunden gelaufen. So auch in dieser Situation, wo dieser Pfleger reinkommt mit der Suppe. Und zudem muss ich sagen, der hat wirklich, also der war sehr aktionistisch, der hat total an meiner Mobilisierung gearbeitet, ist mir wahnsinnig auf die Nerven gegangen manchmal, weil das halt alles hammeranstrengend ist. Also der war schon sehr okay, ja? Aber die Situation, also muss ich immer dazu sagen, weil es einfach, weil es hat alles so viele Seiten. Er kommt da mit der Suppe, bindet mir das Lätzchen um. Mein Kopf ist links, der Fernseher ist rechts oben. Während er mir das Lätzchen umbindet, schaut er, was rennt da gerade? Okay, Skirennen. Erster oder zweiter Durchgang? Wer fährt da gerade? Was ist das für eine Zwischenzeit? Und währenddessen, während er das irgendwie kommentiert, bindet er mir links das Lätzchen um, nimmt den Löffel, schaut zum Fernseher, fängt an zum Füttern. Die Suppe war überall, nur nicht da, wo sie hingehört, nämlich in meinem Mund, weil er einfach nicht geschaut hat. Er hat einfach nicht richtig geschaut. Und das ist im Nachhinein, also ich muss auch schmunzeln, ja, ist es eine super Anekdote, aber in der Situation selber, er hat mir nicht in die Augen geschaut. Und das ist wirklich, das ist meine Botschaft. Man muss in die Augen schauen. Es ist wirklich ohne Menschen, die nicht kommunizieren können aktiv, denen muss man in die Augen schauen, weil das ist mein einziges Mittel. Irgendwann war der Suppenteller leer und er ist gegangen. Und ich denke mal, das betrifft ja überhaupt das Thema Füttern und Waschen. Ja? Ich meine, Füttern, das muss man sich einmal vorstellen, im Pflegebereich sagt man nicht mehr Füttern, weil angeblich ist das respektlos, weil wir sind alle keine Kinder, Kinder werden gefüttert, sondern man sagt jetzt Essen eingeben. Und dort frage ich mich, was soll an Essen eingeben respektvoll sein? Bei Essen eingeben bin ich kein Mensch mehr. Wirklich. Also da bin ich nur mehr eine Diagnose, ja. Oder ein Gerät oder irgendwas, wo man halt was reinfüllt, ja. Füttern hat für mich immer noch was Zugewandtes, was Versorgendes. Und das ist auch Teil der Pflege, ja. Pflege ist zugewandt. Pflege ist Arbeit am Menschen, am Körper. Wir drehen zu Hause den Fernseher ab beim Essen, ja, also wie die Kinder noch klein waren, weil wir essen, weil wir reden, ja. Und genauso hätte in dieser Situation, hätte er den Fernseher abdrehen müssen, sich zu mir setzen, sich zu mir wenden. Der war ja mit seiner Körperhaltung auch die ganze Zeit Richtung Fernseher gedreht, sich zu mir wenden, mich anschauen und mir vielleicht erzählen, was während des Tages war. Ich liege da drinnen in meinem Kobel, ich kriege nichts mit, ich habe ein ganz enges Gesichtsfeld. Er könnte mir erzählen, wie das Wetter ist, er könnte mir sonst was, er könnte mir auch erzählen, was ich habe, wie es mir geht, wie ich geschlafen habe. Er könnte mir von mir erzählen, ja, weil ich habe keine Worte für das, was gerade passiert mit mir. Er hat es in der Situation sicher gut gemeint, indem er da irgendwie nett plaudert mit mir und das halt irgendwie so lustig gestaltet, aber ich bin anders bedürftig in so einer Situation. Ich brauche da was anderes.
Das ist ja die Geschichte mit dem Radio, ne?
Ja, das ist einfach sehr unglücklich gelaufen, weil ich glaube, dass sie es gar nicht bemerkt hat. Ich habe ein Radio im Zimmer gehabt und es ist Radio Wien gelaufen meistens, was ich sehr gemocht habe damals, weil das war halt immer irgendwie so nette Musik, nette Geschichten, das plätschert irgendwie so dahin. Und es war oft mein Tor zur Welt, weil ich wirklich das Gefühl gehabt habe, ich bin auf irgendeinem Stern unterwegs. Ich bin nicht, ja, ich bin nicht im Krankenhaus, das eine Tür hat, so wie ich vorhin schon gesagt habe. Vormittag, Radio Wien läuft und die Putzfrau ist im Zimmer und reinigt und es war jeden Tag die gleiche, die war total freundlich, die hat mich immer begrüßt und hat, also die war so zugewandt auch, ja, und dann hat das Zimmer sauber gemacht und ist wieder gegangen. Und an einem Tag hat sie, da war sie schon fast fertig, hat sie das Radio gewischt und ist beim Lautstärkeregler angekommen und der Ton war weg. Und das war irgendwie so quasi das Letzte, was sie noch getan hat. Dann hat sie noch irgendwo anders gewischt und dann war sie draußen bei der Tür und hat mich nicht mehr angeschaut. Und ich war tatsächlich komplett verzweifelt. Ich war so verzweifelt, weil plötzlich dieses Tor in die Welt zu war. Und ich keine Möglichkeit hatte, mich bemerkbar zu machen. Ich kann niemandem sagen, bitte dreht's mir das Radio wieder auf. Und ich war 2 Stunden lang, bis Mittag war und irgendwer wieder gekommen ist, war ich irgendwie verzweifelt und man hat es offenbar nicht gesehen auf irgendeinem Monitor. Ich meine, es gab eine Situation, wo ich schwöre, ich habe das nur einmal gemacht, ja, weil mir dann oft unterstellt wird, oder Patientinnen wird unterstellt, dass sie das einsetzen würden, was ich auch arg finde. Und zwar in einer Situation, wo ich wirklich mich so allein gefühlt habe und so verzweifelt und es war Nachmittag und es ist so öde und die Zeit vergeht nicht, habe ich begonnen, schneller zu atmen. Das manipuliert das Beatmungsgerät und das gibt dann Alarm. Und ich wollte damit erreichen, dass jemand reinkommt. Und der zuständige Pfleger geht außen an der Tür vorbei und sagt, ganz ruhig atmen und weg war er. Und ich bin drin gelegen und ich kann nicht einmal richtig rähren vor lauter Maschinen in meinem Gesicht. Das ist wirklich, es ist meine einzige Möglichkeit gewesen, tatsächlich was zu signalisieren, war diese Beatmungsmaschine. Irgendwann haben sie gesagt, ich soll den Sauerstoffmesser vom Finger ziehen. Ja, wie soll ich, wenn meine Arme links und rechts neben meinem Körper liegen? Ich konnte ja tatsächlich nichts tun, außer schneller oder langsamer atmen. Also ich muss wirklich dazu sagen, also solche Fälle von, sagen wir mal, Ignoranz, waren wirklich extrem selten. Das muss ich schon sagen. Es war extrem selten. Ich war wirklich auf dieser Intensivstation total gut betreut. Es sind viele positive Geschichten drinnen. Nur jetzt, ich meine, das ja, Stichwort das, Suppenfütterung hat ja mich jetzt ein bisschen so in diese Schiene gebracht. Aber was du vorhin auch gefragt hast, war das Waschfest.
Genau.
Und das würde ich jetzt gerne erzählen, weil das auch zeigt, wie es sonst war. Und es sind ja auch ganz viele Dinge gewesen, an die ich mich nicht erinnern kann, die auch gut waren, die mir erzählt wurden nachher, wo ich mir gedacht habe, aha, war ich da dabei. Das Waschfest. Die Pflegerin kommt rein in der Früh mit dem ganzen Waschequipment und auf diesem Lavur mit dem warmen Wasser ist ein riesiger Schaumberg. Und ich weiß nicht, ob sonst auch immer Schaum war, aber ich weiß, an dem Tag war Schaum. Und sie kommt rein bei der Tür mit den Worten, heute machen wir ein Waschfest. Und ich so, bing, bin ja bei allem dabei, was irgendwie, also ich habe wirklich bei allem mitgemacht, weil ich immer so froh war, wer bei mir war, ja. Und ich liege also da drinnen und freue mich auf, was immer ein Waschfest ist. Und dann nimmt sie das Leintuch weg, mit dem ich zugedeckt war. Ich war nur mit dem Leintuch zugedeckt und drunter nichts, kein Hemd oder so, weil ich war ja so, also mein Körper war ja so kaputt und mir war außerdem ständig wahnsinnig heiß. Das sind halt auch, ich habe so viele Medikamente gekriegt, das wirkt sich auch so aus. Gut, also Leintuch weg und dann nimmt sie, also schöpft sie mit ihren beiden Händen Wasser aus dieser Schüssel mit dem Schaum und gießt das über meinen Körper. Und zwar so mit den Fingern, mit den Händen, wo sie das Wasser drinnen hat, so an meinen Armen lang und lässt das Wasser so über meinen Körper rinnen. Ja? Und macht das mit einer unglaublichen Ruhe. Und ich bin da drinnen gelegen und habe gedacht, oh, wie toll, wie toll, wie toll. Ja? Und das war wahnsinnig schön. Und sie hat das bei beiden Armen, bei den Beinen, am Bauch irgendwie so halt da, wo sie irgendwie gegangen ist. Und das hat so eine Ruhe reingebracht. Ich glaube gar nicht, dass es wahnsinnig viel länger gedauert hat. Also ich glaube nicht, dass es substanziell länger gedauert hat als eine quasi normale Wäsche. Aber es war von der Haltung einfach ganz was anderes. Und ich habe ja in den Jahren danach dann dieses Konzept der basalen Stimulation kennengelernt. Das ist ein Konzept, mit Menschen zu arbeiten, die in der Bewegung, in der Kommunikation und, das dritte wird vergessen, eingeschränkt sind. Und wie man mit solchen Menschen arbeiten kann. Und in der Rückschau sage ich, dieses Waschfest entspricht genau dem. Weil Waschen ist ja nicht nur, dass ich sauber werde quasi, sondern Waschen in der Pflege und vor allem in so einer Situation auf der Intensivstation bedeutet, mir meinen Körper zurückzugeben, mich meinen Körper spüren zu lassen über diese Wassertropfen, über die Hände, mir Körpergrenzen zu geben auch wieder, mich zu spüren als Mensch mit Haut und nicht als Patientin, die ich war einfach Patientin immer. Und man weiß, dass Menschen, die nach diesen Prinzipien der basalen Stimulation gepflegt und versorgt werden, dass die weniger Angst haben, weniger oft läuten, weniger Schmerzmittel brauchen. Und das stimmt. Ich kann sagen, ja, das stimmt, weil ich weiß, ich war den Rest des Tages, war ich so satt. Und ich bin gelegen und war so, oh, das hat so nachgewirkt in mir, ja. Und ich habe viel weniger Angst gehabt, weil ich über diese Berührung mit dem Wasser und mit dem Wort, wir machen ein Waschfest. Das war so was ganz Besonderes, ja. Und es war wie ein Geschenk. Und das Pflege kann heilen an einer Ecke. Und das finde ich so wichtig, ja, dass gerade mit der Körperpflege bei diesen verwundeten Körpern, diesen kaputten, kann man so viel tun, ja.
Ich finde, dass deine Beschreibung jetzt von diesem Waschfest und was Pflege bedeuten kann, für mich Pflege wieder eine ganz andere Bedeutung hat. Also ja. Es ist mehr als nur Versorgen.
Auf jeden Fall.
Und ich weiß nicht, wie das gewesen ist. Ist das jetzt eine Initiative von dieser Pflegerin gewesen? Also ja. Das ist ja nicht etwas, was vorausgesetzt wird oder was man macht, sondern es war etwas über den Rahmen hinaus, nehme ich an, ja?
Damals ja. Also heute wird das unterrichtet, ja. Aber damals war das einfach die, und ich weiß auch gar nicht, ob sie diese Ausbildung hatte, ja, oder einfach nur aus sich heraus das so gemacht hat, ja. Was ich unbedingt dazu sagen will, ist, dass mir vollkommen klar ist, dass die Pflege unter irrsinnigen Bedingungen arbeiten muss, ja. Und dass ich habe auch Mareike Fallwickel gelesen, ja, und alle so still. Und ich weiß, wie viel sich verändert hat in den letzten 20 Jahren, seit mir das passiert ist. Und dass die so an ihre Grenzen kommen durch diese Strukturen, in denen sie da drinnen sind. Ich will nicht hergehen und sagen, ihr müsst so tun. Was ich sagen kann, ist, ich habe in der Früh dieses Waschfest gekriegt und dann habe ich weniger gebraucht den ganzen Tag. Also Pflege, die so arbeitet, ist dann weniger gefordert in so einer Situation zum Beispiel. Ich kann sagen, es wäre gut, wenn Pflege so funktionieren könnte, ja. Und wenn die Pflegerinnen und Pfleger diese Ruhe hätten, so pflegen zu können, wie es uns als Patientinnen hilft, ja. Weil Pflege wirklich einen ganz, ganz großen Anteil hat. Ich meine, ich vergleiche Pflege oft mit einer Situation von Eltern, ja, immer da und für alles zuständig, ja. Die haben einfach auch ihre Grenzen, ja. Die müssen mit Angehörigen zum Beispiel auch, ja. Das ich weiß gar nicht, ob das in der Jobbeschreibung drinnen ist, ja, aber Angehörige stehen da, wollen reden, ja. Und gerade auf der Intensivstation werden die, brauchen die ja auch eine ganz eigene Betreuung, ja. Aber in welchem Zeitplan ist das vorgesehen, dass man Angehörige von Intensivpatientinnen auch mitbetreut? Ich meine, bei uns ist tatsächlich eine Krankenschwester, die dann, glaube ich, in Karenz gegangen ist, die habe ich gar nicht mehr erlebt, ist tatsächlich in dieser ersten Tiefschlafzeit, wo eben nicht klar war, ob ich es überlebe und was die auch tun können, zu uns nach Hause gekommen. Und da war meine ganze Familie da waren ungefähr 15 Leute. Also geht nicht die ganze Familie, aber ein Teil halt der Familie, wo sie erklärt hat, was mit mir passiert ist, was die Familie tun kann, wie die Perspektive sein kann, die sich Zeit genommen hat, meine Familie da ins Boot zu holen, weil die ja auch wichtig sind, damit ich heilen kann. Also diese Angehörigenbetreuung holt ja wieder Ressourcen rein, wenn es funktioniert. Ich meine, ich habe wahnsinns Glück mit meiner Familie. Das haben auch nicht alle. Ich weiß schon, ich habe in all dem Schrecklichen, das mir passiert ist, wahnsinniges Glück gehabt mit all den Menschen rundherum. Ja. Aber das sind alles Anforderungen an die Pflege, die in keinem Zeitplan irgendwo vorkommen. Ja. Also ich stehe mit großer Hochachtung. Ja. Das kommt hoffentlich auch in dem Buch raus.
Auf jeden Fall, ja genau. Damit wir es ein bisschen einordnen können, wann warst du im Spital? Das war 2006.
Also von Ende Dezember 2005 bis Mitte Mai 2006.
Wir haben jetzt 25, also ja. Fast 20 Jahre ja. Später. Wie siehst du das? Weil es kommt noch, wir reden über deinen Verarbeitungsprozess und da wurdest du ja angesprochen, ein Buch zu schreiben, du wurdest angesprochen, Vorträge ja. zu halten. Was denkst du, wie sehr hat sich das jetzt verändert, der Pflegebereich im Bezug auf die Zeit, wo du damals die Pflege gebraucht hast?
Also was ich weiß, ist, dass es diesen 1:1 Schlüssel auf der Intensivstation fast nicht mehr gibt, der damals eigentlich immer sein sollte, nur manchmal halt nicht durchführbar war. Was sich verändert hat, ist auch, dass Patientinnen auf der Intensivstation viel mehr wach gehalten werden. Ich weiß nicht, ob ich so lange schlafen hätte können, wie damals, diese vollen 6 Wochen. Und ich bin so dankbar für jeden einzelnen Tag, den ich schlafen durfte, weil ich dann den Wahnsinn nicht aktiv mitkriegen muss. Also das ist ein Plädoyer für Schmerzmittel. Ich habe ganz viel Morphium gekriegt. Ja, ich lebe in so einem Irrsinn. Ich brauche Erleichterung. Ich brauche die Erleichterung, dass ich bei Untersuchungen was zum Schlafen kriege. Ich brauche die Erleichterung, dass sie den Tiefschlaf nicht irgendwie vorzeitig beenden, weil das für die, was weiß ich, für die Mobilisierung, weil sie mich dann schneller wieder draußen haben. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass damals mehr Zeit war. Ja. Und ich habe Monate gebraucht insgesamt. Das ist ganz sicher anders. Was ich auch erlebe, ich mache ja Vorträge auch in Krankenpflegeausbildungen. Und was ich schon erlebe, ist so diese große Bereitschaft der Jungen, auf das zu achten auch. Ja. Also das erlebe ich schon. Nur erlebe ich auch, dass die aus dem Praktikum kommen und sagen, die Realität ist einfach ein Irrsinn. Also, aber wirklich reinschauen kann ich nicht. Ja, ich kann es nicht, das kann ich nicht beurteilen.
Ja, die Sorgen und Nöte im Pflegebereich sind uns ja eh alle hinlänglich bekannt. Also leider wird da an der falschen Stelle gespart.
Ja, ja, Das stimmt ganz sicher. Ich möchte noch einen Gedanken dazu fügen zu dieser Pflegefrage. Ich war vor meiner Krankheit Sozialarbeiterin und wir haben damals mit der Ausbildung schon ganz zu Anfang, das ist das Erste, was man lernt, Abgrenzung. Ja, in einem helfenden Beruf müssen wir uns abgrenzen. Ja, professionelle Distanz. ist ganz wichtig und wird irgendwie hochgehalten. Und das ist in der Pflege natürlich genauso, ja. Also die müssen auch eine Distanz wahren, weil gerade bei so irren Geschichten wie der meinen, müssen die auf Distanz bleiben, ja. Das sind ja nicht meine Freundinnen jetzt, nur weil ich 3 Monate dort umeinander liege, ne? Das ist mir auch vollkommen klar. Aber wofür ich plädiere, ist eine Form von professioneller Nähe. Und das, so wie diese eine Krankenschwester, die dieses Waschfest gemacht hat mit mir. Die hat das ganz professionell gemacht und hat mir aber eine Form von Zuwendung gegeben, von Pflegerin zu Patientin, dieser Beziehung entsprechend, die wir da haben, etwas, was meinem Heilungsprozess hilft, etwas, was mir hilft, was mich emotional stärkt. Das ist das, was ich als professionelle Nähe bezeichne. Und das ist etwas, was man vielleicht einmal irgendwie definieren müsste, ja, oder ein bisschen in den Blick kriegen müsste. Über all diese Abgrenzungsnotwendigkeit, ja, bin ich total dabei. Aber Pflege ist halt anders als die Sozialarbeit auch noch ein Stück mehr mit Arbeit am Körper. Und die Arbeit am Körper ist nochmal anders und hat andere Erfordernisse, ja. Also die Bedingungen in der Pflege so zu gestalten, dass professionelle Nähe, so wie dieses Waschfest von Pflegerin zu Patientin, dass das möglich ist, ja. Das könnte viel helfen.
Das machst du auch in deinen Vorträgen, das vermittelst du da ja, glaube ich.
Ja, das versuche ich zu vermitteln, auch indem ich einfach beschreibe, was passiert mit einer Patientin, die da drinnen liegt und das und das und das und das erlebt. Ja? Was ist hilfreich? Was schadet mir auf der anderen Seite? Ja? Was macht mir Angst? Ich meine, ich sage immer dazu, ich kann nur für mich reden, ja. Andere Patientinnen werden das ganz anders erleben und werden ganz andere Geschichten erzählen, ja. Ich habe zum Beispiel das Waschen geliebt, immer. Ich erinnere mich noch, wie ich das erste Mal geduscht wurde, ja. Das war unfassbar. Aus dem Bett raus in so eine blaue Wanne und mit der Wanne, also in so ein, auf ein Wagerl eigentlich, und damit ins Badezimmer und dann steht da ein Pfleger und braust mich ab. Ich glaube, eine Viertelstunde lang, ja, unglaublich. Das sind so, also ich muss ja in der Situation wieder ins Leben zurückkommen. Ich war ja schon auf der Schwelle. Ich bin ja eigentlich schon gestorben. Ich habe eigentlich meinen Körper schon fast verlassen. Ich muss den ja wieder zurückkriegen.
Da hast du auch eine interessante Stelle im Buch. Auch mit dem Pfleger und Waschen und Frau sein.
Ja, das war ein anderer. Mir fällt gerade auf, ich rede voll viel von Pflegern, aber es ist so, dass wirklich der Schnitt von Männern auf der Intensivstation sehr, sehr hoch ist. Viel höher als auf den Normalstationen, woran auch immer das liegt. Aber Tatsache ist, es waren oft Pfleger bei mir. Ja, eine Situation, Waschen im Zimmer noch auf der Intensivstation, auf der ersten. Und der nimmt auch das Leintuch weg und nimmt ein kleines Handtuch und legt es über den Intimbereich. Und mir ist das an den anderen Tagen nie aufgefallen. Ich habe es halt, an dem einen Tag ist es mir dann aufgefallen, weil er, dann hat er irgendwie den Körper gewaschen, dann hat er das Handtuch weggenommen und hat sich wie entschuldigt dafür, dass er jetzt hier mich halt auch waschen muss und da quasi meine Körpergrenzen auch irgendwie ein bisschen, ja. Und ich habe das so, also mir ist das so aufgefallen, weil ich die ganze Zeit, also ich lieg da wochenlang, die machen alles mit meinem Körper, schneiden ihn auf, nehmen Sachen raus. Ich werde jeden Tag gewaschen, ich krieg Unmengen an Medikamenten, ich werde gedreht, gesetzt, ich weiß nicht was. Ich lieg da drinnen und mein Körper wird betan, ständig. Und dann ist da einer, der sich entschuldigt dafür, dass er im Rahmen dieser Tätigkeit, die er ausführen muss, ja, da vielleicht eine Körpergrenze überschreitet, weil es halt jetzt so sein muss, der nicht über das hinweggeht und es einfach tut, sondern es benennt. Und das macht einen Unterschied in meinem Gefühl, dass ich merke, oh, ich bin nicht nur Patientin, ich bin immer noch eine Frau auch, ja. Weil das habe ich, ich meine, mein Körper ist ja, der hat so furchtbar ausgeschaut. Also das, ja, das ist sowieso noch ein ganz eigenes Kapitel, ja. Wie gehe ich um mit meinem zerstörten Körper?
Ja. Sehr gut. Jetzt seufzen wir beide, ja. Es ist schon ganz schön eine Herausforderung.
Ja.
Du hast vorhin die Mareike Fallwick erwähnt, weil das muss ich schon auch sagen in meinem Podcast, du bist ja auch eine Feministin.
Ja.
Du schreibst auch. Also du hast nicht nur dieses Buch geschrieben, du schreibst auch feministische Texte und die sind großartig.
Dankeschön.
Ja, wirklich. Ich durfte sie hören, aber die sind noch nicht veröffentlicht.
Nein.
Also das ist noch, bleibt ganz bei dir im Moment noch.
Mhm.
Da kommt vielleicht einmal
ja,
was.
Ja, vielleicht kommt was. Ich, ja, das möchte ich
gern. Kann sein, dass
wir
von der Brigitte in dem Bereich auch noch einmal was hören.
Mhm.
Wenn wir jetzt zurückkommen zu deiner Geschichte. Wir sind ja jetzt noch quasi im Bereich gewesen, wo du noch nicht mobil gemacht wurdest. Aber das ist ja auch ein Thema, weil irgendwann wolltest du ja auch nach Hause gehen.
Irgendwann, also das nach Hause, das ist, das war ganz hinten, das war in meinem Kopf nicht existent. Irgendwann will ich mal sitzen.
Mhm.
Irgendwann will ich mal aufstehen. In einem Sessel sitzen, das sind die ersten, wobei das mit dem Sessel, also dieser Pfleger mit der Suppe, der hat irgendwann einen Sessel für mich bestellt, irgend so einen Spezialsessel, den haben sie neben das Bett gestellt. Und ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon querbett gesessen bin zu der Zeit, weil ich konnte meinen Körper nicht selber halten. Ich bin gelegen die ganze Zeit. Die mussten mich drehen, aufsetzen. Hinten jemand, eine, die mich stützt, vorne eine, die schaut, dass ich nicht nach vorn fliege. Eine daneben, die ganzen Atemschläuche halten muss. Also die waren irgendwie zu viert oder zu fünf, damit ich 5 Minuten Querbett sitzen kann. Ja? Also ein Irrsinnsaufwand. Und in dieser Phase sagt er, ich habe jetzt einen Sessel bestellt für Sie. Und ich denke mir, Sessel, genau. Und dann war der Sessel da und dann ist er da beim Querbett sitzen und steht vor mir und hieft mich hoch, dreht mich auf die Seite, lasst mich fallen, wäre übertrieben, aber lässt mich da so quasi hinein in diesen Sessel und dann sitze ich in so einem, also natürlich weit nach hinten gelehnt, Beine ein bisschen hinauf, wie ein Liegestuhl. Und auf einmal sitze ich im Sessel, ja. Aber das war, glaube ich, schon nachdem die Beatmung draußen war. Ich glaube, mit den Schläuchen wäre das nicht gegangen. Weil die waren zahlreich und im Weg. Also das sind so die Schritte, ja. Das erste war überhaupt mal die Beatmung wegzukriegen, ja. Das erste ist, meine Hände. Ich habe meine Hände neben am Körperling gehabt und irgendwann bin ich so mit meinen Zeigefinger, Mittelfinger von der Seite am Bauch quasi raufgekrabbelt und habe in der Mitte meine Finger zusammengetan. Das ist ein Meilenstein. Ich habe mich selber, dann habe ich mich so einkackelt und habe mich selber festgehalten da, ja. Oder eine Geschichte, die ich total gerne erzähle, weil es so irre ist. Immer beim Waschen oder beim Bettenüberziehen vor allem, musste ich mich auf die Seite drehen, damit die unter mir auch irgendwie tun können. Und zum auf die Seite drehen muss ich ein Bein anwinkeln, also rechtes Bein anwinkeln, dann werde ich nach links gedreht. Die wollen, dass ich das selber mache, ich kann das nicht, die reden mir gut zu. Letztlich stellen eh sie es auf, aber ich muss mitdenken, mittun, damit meine Muskeln irgendwann wieder werden. Und wochenlang habe ich mich geplagt mit diesen Beinen. Ich habe Physiotherapie gehabt. Nichts hat funktioniert. Und dann, nach der dritten Sepsis, irgendwie so 1-2 Wochen später, liege ich im Bett und ich bin in so einem Luftkissenboot gelegen, mit so Luftlamellen. Und ich liege im Bett und merke, meine Beine sind aufgestellt. Und ich denke mir, wie habe ich das gemacht? Und dann habe ich angefangen, ein Bein durch diese Lamellen mit der Ferse so mich immer so einzuhacken und bis es gelegen ist. Und dann habe ich es wieder zurückgezogen, bis es wieder gestanden ist. Und dann das andere. Und ich glaube, ich habe den ganzen Nachmittag lang gespielt wie ein Kind, das eine Bewegung entdeckt und sie so oft ausführt, bis es sie integriert in den Körper. Und so habe ich mit meinen Beinen getan, ja. Und eine weitere Woche später, da war ich dann, glaube ich, schon auf der Normalstation, kommt die Schwester am Abend und macht irgendwie die Runde und kommt zu meinem Bett und schaut mich an und sagt, wie haben Sie denn das gemacht? Und ich denke mir, was will sie von mir? Merke, ich liege auf der Seite und weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Wie bin ich in diese Seitenlage gekommen? Und dann habe ich gemerkt, okay, ich hab Gitter bei meinem Bett, an denen kann ich mich festhalten, ja. Die Gitter haben nichts damit zu tun, dass man mich einsperrt, ja, sondern das ist mir eine Unterstützung. Ganz viele Dinge werden so, werden in der Pflege so, man versucht, die Dinge richtig zu machen und die Leute nicht zu Kindern zu machen. Deswegen sagt man Gitter nur im Ausnahmefall. Aber ich war so dankbar für diese Gitter, weil ich mich anhalten habe können. Ich habe zu der Zeit schon keine Bauchdecke mehr gehabt, also keine Stütze in meiner Mitte. Also ich musste mich ja irgendwo festhalten und bin draufgekommen. Ich habe offenbar mich irgendwie angehalten. an diesem Gitter und mich so halt irgendwie hingeschoben, dass ich mich dann auf die Seite drehen kann. Und auf der Seite liegen war wahnsinnig angenehm. Boah, das war so eine Erleichterung nach 3 Monaten am Rücken liegen. Das sind die Kategorien, in denen ich gedacht habe, ja, nach Hause. Das, also, wie mein Arzt gekommen ist und gesagt hat, es ist Zeit heimzugehen, habe ich mir gedacht, was, nach Hause? Ich war immer noch sehr schlecht benannt. Ich konnte noch nicht gescheit gehen. Also das war Wochen später erst. Nach vielen, vielen Operationen auch. Aber heimgehen ist so fern. Das war irre. Ja.
Also du hast ganz im Moment gelebt.
Ja. Ja, die Aufmerksamkeitsspanne ist sehr kurz. Mein Kopf hat ja auch durch diese ganzen Tiefschlafmedikamente und dann habe ich ja 2 Monate lang auch Morphium gekriegt, wofür ich wirklich sehr, 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 sehr dankbar bin, weil es mich manchmal einfach auch rausgehoben hat aus dem Allem, ja. Und ich ja an manchen Stellen einfach wahnsinnige Schmerzen hatte auch. Das erste Mal, dass ich mich erinnern kann, dass ich es gekriegt habe, war, weil ich so Schüttelfrost hatte. Ganz, 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 ganz argen Schüttelfrost. Und das war furchtbar. Jetzt geht's mir eh schon schlecht und dann habe ich auch noch Schüttelfrost. Also es kommt ja immer alles noch dazu. Und dann kriege ich da was und merke, wie in meinem Körper irgendwie so von oben nach unten alles rieselt. Und auf einmal ist es warm und weich und ich liege auf so einer Wolke und ich kann rasten. Ich kann rasten in diesem Medikament. Ich kann auch meine Sorgen ein bisschen gehen lassen in dem Moment, ja. Ich muss nicht die ganze Zeit drüber nachdenken, wie furchtbar das alles ist, ja. Diese ganze Situation, meine Krankheit, der Körper, meine Kinder daheim, keine Perspektive. Wie soll ich jemals wieder aufstehen? Wie soll ich jemals wieder gehen? Ich hatte keine Perspektive für mich und ich, im Grunde hätte ich jeden Tag den ganzen Tag blären können, ja. Und ich war so bemüht, alles richtig zu machen und immer mitzumachen und alles, was sie von mir wollten, zu tun, damit ich mobilisiert werde, damit ich aus all dem noch wieder rauskomme. Aber manchmal muss ich aus dem rauskommen können auch, ja. Und manchmal brauche ich das, dass ich ein bisschen weggebeamt werde, ja. Und dann, das war großartig, ja. Dafür bin ich total dankbar, für alle Schmerzmittel, alle Tieflaufmedikamente, die es mir leichter gemacht haben in der Zeit auch, ja, weil ich nicht alles bewusst mitkriegen habe müssen.
Du hast ja jetzt gerade gesagt, also du hast ja 3-mal eine Sepsis gehabt. Du hast ja dann, du warst schon am Mobilisieren, ja, noch einmal einen Rückfall,
ja,
gehabt.
Genau,
ja, das
genau.
Ist ja dann noch einmal arg, ja.
Genau, das stimmt.
Und
das
stimmt. Dann bist du auch in ein anderes Krankenhaus,
ja,
verlegt worden.
Genau, ins AKH bin ich dann gekommen.
Das ist ja dann auch, finde ich, gerade in deiner Situation schon vermutlich krass, ne? Weil das andere war dir ja alles vertraut,
ja,
und jetzt war wieder was, ein Neuanfang.
Ja, aber es war klar, mit der dritten Sepsis war, und der Bauch war einfach, also das große Problem war dieser offene Bauch. Und ich bin dann auf die brandverletzten Intensivstation im AKH gekommen, wie die dritte Sepsis sich angekündigt hat, wo sie es gerade noch erwischt haben, mich transportieren zu können. Bevor ich wieder nicht transportfähig gewesen wäre, bin ich ins AKH auf die brandverletzten Intensiv und war dann eben dort nochmal eine Woche im Tiefschlaf, was ich überhaupt nicht gecheckt habe, was ich auch danach lang nicht kapiert habe. Und die Situation war schon irre, weil ich war nicht mehr beatmet und ich war nicht mehr ernährt. Also ich hatte keine Schläuche mehr im Gesicht, wie diese dritte Sepsis gekommen ist. Und ich bin schon Querbett gesessen und dann wache ich auf. Für mich gefühlt nach einer Nacht, tatsächlich nach fast einer Woche. Und merke, ich habe einen Ernährungsschlauch in der Nase, ich habe einen Beatmungsschlauch im Hals. Und ich bin ein bisschen, also ausgezuckt, der hat zu viel gesagt, aber mein Arzt ist neben mir gestanden, weil die dosieren das ja so, ne? Die wecken mich quasi auf, wenn er da ist, und er ist neben mir gestanden und ich mache die Augen auf und ich spüre das und ich sehe ihn und ich habe ihn so geschimpft, was ihm einfällt. Das war alles schon weg und er soll jetzt auf der Stelle und sofort das alles wieder rausnehmen. Ich brauche kein, also es muss eine Sprechkanüle gewesen sein. Also ich habe ja diese Beatmung im Hals. Das war alles schon weg und es kann wirklich nicht sein Ernst sein, dass jetzt alles wieder da ist. Und er hat gesagt, na, solange du schimpfst mit mir, mache ich mir keine Sorgen, weil dieses Adrenalin, das mich da überschwemmt hat, ja auch ein Zeichen von Leben ist, ja. Und der in der Nacht davor noch mit irgendeiner Notoperation, ich weiß nicht was, aus mir ausgeräumt hat, keine Ahnung. Also, und der lang gebraucht hat, mir zu sagen, horch einmal, das hat eine Woche gedauert und du hast überhaupt keine Ahnung, wie schlimm das wieder war. Der war nicht sehr freigebig mit Informationen, ja, um mich zu schonen, aber tatsächlich brauche ich das Wissen, ja. Ich muss ja wissen, was passiert ist. Ich habe nicht gewusst, dass es wieder eine Woche gedauert hat. Ich habe nicht gewusst, dass ich schon wieder septisch war, ja. Ich habe nur gemerkt im alten Krankenhaus, dass es mir wieder und wieder und wieder schlechter geht und dass die mich transferieren. Und dann bin ich dort gerade mal angekommen und dann habe ich eh schon wieder geschlafen. Und gedacht, es ist ein Tag vergangen und dann war es eine Woche. Und denk mir, Alter, na, das fängt jetzt nicht alles wieder von vorne an. Das kann nicht wahr sein. Und ich habe tatsächlich erreicht, nach 2 Tagen war die Ernährung draußen. Und dann hat es geheißen, 2000 Kalorien pro Tag. Das schaffe ich im gesunden Zustand ja fast nicht. Also wie soll ich im... und es gibt halt so Trinknahrung mit, weiß ich nicht, 200 Milliliter, 400 Kalorien oder so. Um 4 sind es dann kommen mit diesen Backerln, ja, dass ich bis zum Abend meine Kalorien zusammensamme, ja.
Du warst ja total abgemagert auch, ne?
Völlig, ja. Völlig. Wahnsinn, dieses das erste Mal selber waschen wieder. Also das war dann auch im AKH. Das war dann schon auf der Normalstation. Weil auf der Intensivstation im AKH war ich 2 Wochen lang jeden Tag in der Druckkammer, einen ganzen Vormittag lang, für die Sauerstoffversorgung. Und dann war die nicht mehr aufgeschrieben und der Pfleger ist kommen, auch wieder ein Pfleger, ist kommen und hat gesagt, na, Druckkammer ist immer aufgeschrieben, dafür gehen wir jetzt duschen. Und das ist das, was ich vorhin schon erwähnt habe, dieses, dann sind sie gekommen mit der Liege, haben mich in diese Liege hinein und ins Bad geschoben und dann hat er mich geduscht. Und ich habe mir gedacht, oh, cool, das mache ich jetzt jeden Tag. Ich will jetzt jeden Tag ins Bad und ich will jetzt jeden Tag geduscht werden. Und wieder einen Tag später haben sie mich auf die Normalstation verlegt, weil sie das Zimmer gebraucht haben und weil ich offenbar am besten beieinander war von allen. Also so denke ich mir das halt in meinem... Und der Hubschrauber war irgendwie im Anflug und die haben in einer irren Hektik alle meine Sachen zusammen und ein Arzt ist gekommen und hat mich irgendwie weggeschoben. Dann war ich auf der Normalstation. Und ich habe noch gesagt, aber wie ist denn das dann mit dem Duschen? Das war meine größte Sorge, wer wird mich dort duschen? Und die Pflegerin, die da gerade alles zusammengeräumt hat, hat gesagt, da geht sicher auch wer mit denen duschen da drüben. Ja. Und ich habe mich ein bisschen gefurcht, ne? Von der Intensiv auf die Normal. Wie wird das sein? Und es war so toll, weil plötzlich war ich in einem Dreierzimmer. Plötzlich waren andere da. Ich war bei weitem am schlechtesten dran von allen. Es war so toll mit den anderen Frauen. Es war wirklich, ich habe einen Fensterplatz gehabt. Das habe ich sehr, ich bin ja dort auch nochmal 3 Wochen gelegen, ungefähr. Es sind immer so 3 Wochen Abschnitte, interessanterweise. Genau. Und dort, um zum Waschen zurückzukommen, und dort, hat mich einmal eine in den Rollstuhl gesetzt und hat gesagt, jetzt fahren wir ins Bad. Und ist mit mir ins Badezimmer und hat mich vor dem Waschbecken abgestellt. Und da war ein riesiger Spiegel und auf der Seite ein Spiegel. Und ich bin aufgestanden aus diesem Rollstuhl, ganz klapprig und zittrig. Und dann hat sie mir das Nachthemd ausgezogen und dann bin ich da gestanden und habe gesehen, Wahnsinn, komplett abgemagert, gebückt, voller Flecken, am Bauch immer noch der Vakuumverband, der dieses Loch abgedeckt hat. Wahnsinnig viele offene Wunden am ganzen Körper und ich bin da gestanden und gedacht, oh mein Gott, ich habe das überhaupt noch nicht gesehen, wie ich eigentlich beieinander bin. Und dann habe ich mich wieder hingesetzt und dann ist sie gekommen mit Waschlappen und mit Seife und mit Kamm und war einfach dabei, wo ich zum ersten Mal wieder selber mit einer Seife über meinen Körper und mit dem Waschlappen und selber meinen Körper wieder anfangen zu berühren, mich wieder, ja, das, also es gibt so Momente, ja, die sind so zentral und das war so ein ganz zentraler Moment, ja. Das erste Mal selber waschen im Badezimmer vorm Spiegel. Im Krankenhaus mit einer sehr zugewandten Begleitung, ja. Die waren alle toll. Die waren wirklich alle toll, ja. Also ich war so gut betreut. Ja, muss ich echt sagen.
Hut ab, also das ist schon, es muss schon ein arger Moment gewesen sein, ja.
Ja. Und dann wurde, mir fallen gerade die Kinder ein.
Ja.
Da möchte ich gern was erzählen dazu. weil dieses Loch am Bauch wurde dann mit Spalthaut gedeckt. Das sind so ganz dünne Hautschichten, die vom Oberschenkel abgezogen werden und auf den Bauch quasi gelegt und die anwachsen. Da war dieses große Loch und dann war nur diese Spalthautschicht drüber. Und ich musste meinen Mieder tragen und so. Und ich bin zu Hause, wir haben eine ganz große Badewanne gehabt. Und ich bin, wie ich dann daheim war, viel später, das hat ein Jahr gedauert, bis sie den Bauch, bis sie die Bauchdecke rekonstruiert haben. Also ich war ein Jahr zu Hause mit dem offenen Bauch quasi, nur mit der Spalthaut drauf. Und ich bin zu Hause in die Badewanne gegangen und die Kinder haben mit mir gebadet und sind mit mir in der Wanne, in dieser Riesenwanne gesessen und haben ihre kleinen Händchen auf diesen Bauch gelegt, ja, und haben so gar keine Scheu gehabt, ja, und haben so einfach auch Anteil genommen. Oder an dem Tag, wo ich ins Krankenhaus aufgenommen wurde für die Bauchdeckenoperation, habe ich in der Früh gesagt zu meinem Mann, dass er ein Foto macht von mir. Ich möchte gern, dass er fotografiert, wie ich da dann quasi vorher ausgeschaut habe, für danach. Und dann ist meine Tochter gekommen und hat den Fotoapparat genommen und hat gesagt, ich mag das Foto machen. Da war sie 6 Jahre alt. Und die Fotos, die ich habe von diesem Morgen, wo ich dann ins Spital gehe, die sind von ihr, die hat sie gemacht. Also das war so, ja.
Ich finde das eine großartige Geschichte, vor allem in Bezug auf Körperakzeptanz.
Ja.
Weil gerade als Frau, wo da 100.000 Vorgaben von der Gesellschaft sind und jetzt sollst du diesen Körper akzeptieren.
Ja.
Und wie ihr damit umgegangen seid, finde ich großartig. Und vor allem auch die Kinder, weil das ist Leben, das ist Realität.
Ja.
Und
ja,
es gibt viele Facetten, wie ein Körper aussehen kann und wie er nach so einer Krankheit aussehen kann. Und dass du aber trotzdem dieselbe Brigitte bist.
Ja. Ja.
Die Mama oder Partnerin. Und du beschreibst auch im Buch, dass dein Partner großartig mit dir und deinem Körper umgeht.
Ja. Ja.
Wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr schön, das zu hören.
Ich bin ja nach Hause gegangen mit einem künstlichen Darmausgang. Also ich habe ja 2 gehabt nach der großen Darmoperation dann. Und einen haben sie im Spital rückoperiert und irgendwann noch auf der Intensivstation beim Querbett sitzen, also noch auf der ersten Intensivstation beim Querbett sitzen, sagt die Schwester, die plaudert halt so ein bisschen mit mir und redet mit mir über das, was ich da so habe und auch über diesen Darmausgang und dann sagt sie, sie werden schon gut zurechtkommen damit daheim und mir ist alles runtergefallen, ja, also ich so, ich muss mit dem Ding nach Hause gehen. Das habe ich überhaupt nicht am Schirm gehabt, dass ich damit heimgehen soll, sondern ich bin im Spital und es wird alles wieder zugeflickt. Alles, was offen ist, wird wieder geflickt und dann gehe ich heim. Nein, das dauert Monate, bis man das rückoperieren kann, wenn man es überhaupt und so weiter. Und ich bin da gesessen. Und in dem Moment ist mir wirklich alle Kraft ausgefahren. Ich bin da Querbett gesessen, wo ich mich ja sehr anstrengen habe müssen. Und in dem Moment, wo sie das sagt, bin ich so richtig zusammengesackt. Ja. Und es war einfach da konnte ich nicht mehr, da wollte ich nicht mehr, da wollte ich nur mehr liegen und am liebsten die nächste Ladung Morphium, bitte. Ich wollte nicht mehr wissen, was ich alles aushalten muss, ja. Und tatsächlich bin ich damit nach Hause gegangen, tatsächlich bin ich gut damit zurechtgekommen, nach einem halben Jahr wurde zurückoperiert. Da war die Frage zuerst den Darm oder zuerst die Bauchdecke und mein Chirurg hat gewusst, ich will den Darm, also eigentlich wollten sie es gleichzeitig machen, ja. Und dann bin ich schon am Tisch gegangen und dann war die Entscheidung, okay, sie können es nicht gleichzeitig machen, weil die Bauchdecke so auf, also noch ein Eck aufwendiger ist. Und dann sind sie da gestanden vor der Entscheidung, machen wir das eine oder machen wir das andere. Und natürlich war auch medizinisch notwendig, den Darm zuerst zu machen, weil man durch eine geflickte, rekonstruierte Bauchdecke nicht dann den Darm wieder operieren wird, ne, sondern solange der Bauch offen ist. Und dann haben sie den Darm operiert, ja. Und die Bauchdecke dann ein halbes Jahr später. Das war irgendwie komisch, bin ich nach 4 Stunden wach geworden und habe mir gedacht, das kann nicht sein, dass schon alles vorbei ist. Und tatsächlich war es dann auch nur die Hälfte, weil die Bauchdeckenrekonstruktion hat tatsächlich 13 Stunden gedauert.
Wow.
Also ja, meinem Chirurgen wirklich ein, also ja, das war echt unglaublich. Und ich bin also mit dem nach Hause, ne? Und mein Mann hat mir, ich habe die Feinmotorik noch nicht gehabt, da muss man bei diesem Darmausgang, da muss man eine Platte auf den Bauch picken und da kommen die Sackerl drauf. Und Und ich konnte das mit den Zackerln, aber das mit der Platte konnte ich nicht. Und mein Mann hat mir diese Platten immer gewechselt. Und ich war so gerührt. Und er hat irgendwann gesagt, weißt, wenn ich das hätte, wäre ich auch froh, wenn er nicht graust vor mir. Und es war so, und er hat den Körper nicht nur versorgt, sondern er hat den Körper auch geliebt. Und dann hat er gesagt, ich sehe das nicht, ich sehe nur dich, was jetzt Eli, also ich meine, aber ja, so ist es tatsächlich, ja. Und tatsächlich hat er mit seinem Umgang mit meinem Körper ganz viel dazu beigetragen, dass ich meinen Körper auch annehmen konnte, wie er war und bis heute das kann. Auch wenn alles viel besser ausschaut mit der rekonstruierten Bauchdecke. Aber es ist eine Mondlandschaft und ich muss immer noch Mieder tragen. Ich wiege auch ein bisschen zu viel. Tatsächlich darf ich nicht so viel zunehmen, weil die Bauchdecke, also ich, da schleppt das nicht quasi, weil ich ja keine Muskulatur mehr habe, weil das ja alles weg ist. Also da war ja ein Loch. Die Muskulatur ist ja nicht nur verkümmert, sondern die war ja weg, weg, weg. Und das ist, da ist ein Deckel drauf, da ist ein Teil vom Rückenmuskel, ist vorne eingenäht. Und das ist halt irgendwie zugeflickt. Aber die Stütze in der Bauchdecke, in der Bauchmitte, habe ich nicht mehr. Ich habe zum Beispiel auch keinen Nabel mehr. Der ist auch weg. In einem Gespräch mit einem Arzt, da kam einmal ein Arzt und hat sich zu mir gesetzt, mal am Abend, und hat sich Zeit genommen, mir zu erzählen, was passiert ist, was mit meiner Bauchdecke los ist. Und er erzählt so und ich denke so nach. Und ich meine, ich habe gesehen, was die tun immer. Ja, und trotzdem, vom Sehen bis zum Begreifen ist ein sehr weiter Weg. Und dann sitzt er so da und ich denke so nach und frage ihn, habe ich jetzt auch keinen Nabel mehr? Und dann hat er auch nachdenken müssen und hat gesagt, ja, das ist, ja. Der ist jetzt auch weg, der Nabel ist weg. Und dann sind wir da, ich gelegen, er gesessen, in so einem stillen Moment und haben an meinen Nabel gedacht, der weg ist, ja. An diesen Anfang von mir, den jeder hat. Und bei ganz vielen Tonübungen heißt es irgendwie unterm Nabel irgendwas. Und ich denke mir mal, ja, ey. Also ich weiß schon, wo mein Nabel war und ich weiß schon, wo ich dann hin muss mit meinen Gedanken oder meiner Hand oder was immer, aber das war auch ein Abschiedsprozess, ja. Ich weiß, man kann es tätowieren, aber ich, über das traue ich mich nicht drüber.
Oh.
Mein Bauch ist, wie er ist, ja. Er ist, wie er ist. Und das mit dem Gewicht muss ich halt, also, ich möchte auch gern entspannt irgendwie rund werden können über 50, aber das geht nicht, ja, weil ich die Kraft nicht habe. Genau, weil die Mitte fehlt, weil die Stütze fehlt. Ich habe die Kraft nicht, meinen Körper aufrecht zu halten. Deswegen kann ich auch nicht mehr arbeiten. Das ist auch, ja.
Siehst, Stichwort arbeiten. Warst du damals berufstätig?
Ja. Ich war Sozialarbeiterin.
Ja.
Und ich habe in Wien im Jugendamt gearbeitet damals. Also
ich habe da Fragen von einer Followerin. Und okay. Zwar, gab es Unterstützung vom Arbeitgeber?
Ich war im Krankenstand bis Oktober und dann bin ich in Pension gegangen. Wie klar war, das wird nichts mehr. Ich habe tatsächlich im Herbst versucht, mal, also Langzeitkrankenstand. Ich war bei der Stadt Wien angestellt damals. Meine Chefin hat mich besucht im Krankenhaus immer wieder. Also so vom Team her gab es totale Unterstützung. Ja. Ich war im Krankenstand, meine Chefin ist mit Besuchen gekommen, die haben mir Briefe geschrieben, die haben Sachen geschickt, also die haben auch Anteil genommen. Und dann habe ich im Herbst, also ich bin im Mitte Mai aus dem Krankenhaus nach Hause und im Herbst irgendwann habe ich gesagt, da habe ich ja noch überhaupt keine Ahnung gehabt von irgendeiner Perspektive, habe ich gesagt, ich möchte es gern mal probieren, ich möchte gern mal kommen, eine Woche lang nur den Vormittag und mich nur reinsetzen und nur mal schauen, ja. Nur von 8 bis 12, nur in die Auskunft. Nichts Schwieriges, nur so. Und tatsächlich habe ich den ersten Tag bis 12 geschafft, den zweiten nur mehr bis 10, weil ich konnte nicht mehr sitzen, mein Kopf ist explodiert. Also es ist ja nicht nur, dass ich keine Stütze am Rumpf habe und mich nicht gescheit aufrecht halten kann, ohne Überanstrengung des restlichen Körpers, was für mich schon so normal ist. Ich bin in so einer permanenten Anspannung, weil ich das immer ausgleichen muss. Aber es ist ja nicht nur das, sondern es ist auch meine Stimme, was man jetzt nicht mehr so hört. Aber durch diese lange Beatmungszeit ist auch meine Stimme kaputt gegangen. Ich habe früher mal Sopran gesungen, ja. Also von Singen ist überhaupt keine Rede mehr. Stimmlich nicht und von der Stütze nicht. Ich habe immer noch diesen Abszessrest im Kopf, der regelmäßig angeschaut wird. Der ist eh friedlich, ist eingekapselt, da passiert auch nichts mehr. Ich habe monatelang diese Tiefschlafmedikamente gekriegt und man weiß, dass das Auswirkungen hat auf die Hirnleistung. Dann dreimal eine Sepsis, das geht auch nicht, das hinterlässt auch Spuren. Dann natürlich ein posttraumatisches Belastungssyndrom, eh klar. Ich habe Medikamente gekriegt, Antidepressiva, und Schlafmittel nehme ich bis heute, weil ich einfach mit meinem Leben besser zurechtkomme, wenn ich es nehme. Also es war ja nicht nur, dass ich kann irgendwie nicht gerade sitzen, sondern ich war auch komplett überfordert mit dem Wirbel, mit dem Lärm und natürlich mein Jugendamt, das ist jetzt auch in der Sozialarbeit schon eher das Schwierigere, ne? Und dann bin ich am zweiten Tag um 10 am Vormittag wieder nach Hause und war dann beim Behindertenverband. Und der, den Kontakt zum Behindertenverband hatte ich davor schon, weil der zu mir gesagt hat, so ganz flapsig, na was ist, gehen wir in Pension? Und ich mir dachte, Pension, um Gottes Willen, ich kann doch nicht, ich bin 33, ich gehe doch jetzt nicht in Pension. Also ich meine, das ist ja, das wird doch wieder, bitte, ja. Und es wurde aber nicht wieder. Also diese Kraft, also tatsächlich ist das einfach durch diese fehlende Rumpfstabilität, bin ich nicht arbeitsfähig in einem normalen Arbeitssetting. Und bin dann tatsächlich im Oktober in Pension gegangen. Ja. Und lange befristet, Berufsunfähigkeitspension und nach ungefähr 10 Jahren dann auf Dauer, weil klar war, das wird nichts mehr.
Das ist schon ein einschneidendes.
Ja, ja.
Sehr super im Leben eigentlich, ja, weil wie so. Du sagst, mit 33 in Pension gehen, das ist ja, das wünscht man sich nicht. Ne?
Das war nicht mein Bild von mir.
Das ist nicht dein Plan, ja.
Und ich bin erst ein halbes Jahr vorher in diese Bezirksstelle gekommen, wo ich sein wollte. Und ich habe meinen Schreibtisch dort bezogen und habe gesagt, da bleibe ich jetzt die nächsten 15 Jahre. Ja? Und nach einem halben Jahr war ich weg. Und ich musste kündigen für diese Pensionierung und ich habe so geweint, wie ich dorthin gehen habe müssen, das zu unterschreiben, weil ich halt einfach einen Teil meines Lebens damit auch zurückgelassen habe. Die andere Seite ist, es war gut, zu Hause zu sein bei den Kindern, die ja durch dieses Trauma auch durchgegangen sind, ja, und die mich ja auch gebraucht haben in einer ganz anderen Weise als ohne diese Krankheit. Und ich war daheim. Ich hätte die Kraft nicht gehabt. Ich habe auch so lange die Kinder klein, relativ, also eigentlich bis sie so knapp vor der Volljährigkeit waren, muss ich sagen, war das alles, was ich irgendwie geschafft habe. Ja. Mehr Kraft hätte ich gar nicht gehabt. Und erst seit die Kinder erwachsen sind, habe ich die Kraft, auch andere Dinge zu tun. Und ich habe dann, also ich bin irgendwie gefunden worden von jemandem im Gesundheitsbereich und wurde gefragt, ob ich einen Vortrag machen kann, meine Geschichten erzählen, was ich gemacht habe. Und da ist dann das entstanden, da war eine Lehrerin aus der Pflege dabei, die dann gesagt hat, es wäre so gut, wenn du das aufschreiben willst, schreib doch bitte ein Buch, damit wir das verwenden können im Unterricht. Und dann habe ich gewusst, ich wollte es immer aufschreiben. Ich bin immer gefragt worden, schreib's doch mal auf. Und ich habe nie gewusst, wie erzähle ich so eine Geschichte? Was? Ich will meine Krankengeschichte, erzähle ich nicht. Das interessiert irgendwie niemand. Also das ist eine von, ja, das ist uninteressant. Ich will nicht jammern über, mein Leben ist jetzt kaputt, weil das wollte ich ja alles nicht. Ich habe nicht gewusst, ich wollte auch nicht so viel über meine Familie schreiben oder über mein jetziges Leben. Also was soll ich da irgendwie erzählen? Und wie ich mich auf diesen Vortrag vorbereitet habe, habe ich einfach diese ganzen Anekdoten zusammengesammelt von diesen kleinen Erlebnissen im Krankenhaus, die der Pflege etwas erzählen können über so eine Situation. Und tatsächlich habe ich dann aus diesem Sammelsurium an Anekdoten dann dieses Buch gebaut, ja, quasi an der Zeitleiste entlang. Von der Nahtoderfahrung, die ganz am Beginn steht, bis zu den Verarbeitungswegen, die ganz am Ende stehen, ja, wo ich erzähle davon, wie ich wieder hingegangen bin auf die Station, mal nur 20 Minuten in der Ecke sitzen und horchen, zum Beispiel, ja. Die Geräusche, weil das war ja monatelang meine ganze Welt. Diesen Geräuschen. Und wann immer ich dieses Beatmungspiepsen in irgendeinem Film höre, kriege ich so einen Adrenalinschock, ja, weil es mich da, also das, ja, ist so. Oder ich bin hingegangen und gesagt, ich möchte meine Bilder anschauen. Das war auch ein Prozess, mir die Fotos anzuschauen, die Wunddokumentation, Operationsbilder, ja. Bis zu dem Moment, wo ich gesagt habe, ich will sie haben, ich will jetzt ein Buch schreiben. Das war dann schon 8 Jahre später. Ich will ein Buch schreiben, ich brauche meine Bilder auf meinem eigenen Computer, weil ich muss arbeiten damit. Die auf einem Stick mit nach Hause zu nehmen, ja, das ist irgendwie so die nächste Etappe. Also meine Verarbeitungswege ziehen sich über viele, viele, viele Jahre, bis dann das Buch erschienen ist. Und dann war ich so in dieser Schreibwelt drinnen. Und dann habe ich tatsächlich 2019 angefangen, Germanistik zu studieren. Eine ganz große Leidenschaft von mir. Ich lasse mir ganz viel Zeit und genieße es, dort zu sein, all diese Dinge zu lernen, Texte zu schreiben, wissenschaftlich zu schreiben, anders als einen Erfahrungsbericht, als dass mein Buch ja zu werten ist. Ich habe angefangen, feministische Texte zu schreiben, mich in Frauengruppen mit schreibenden Frauen zu verbinden. Ich habe die Sozialarbeit gehen lassen müssen und ich habe mit der Germanistik ein Feld gefunden und mit dem Schreiben und den Texten ein Feld gefunden, wo ich mich mit der Kraft, die ich habe, in einer Form auch ausdrücken kann, ja. Und wo ich in der Literatur leben kann. Und das ist wirklich, also ich fühle mich sehr privilegiert, dass ich das machen kann. Der Preis ist extrem hoch gewesen, aber tatsächlich ist das unglaublich großartig, dass ich das machen kann.
Es ist einfach schön, dass du was gefunden hast, das dich erfüllt und dir gut tut.
Mhm.
Und ich denke, das hast du mehr als verdient, nachdem, was du durchgemacht hast.
Ja, ein hoher Preis.
Ein sehr hoher Preis. Sehr, sehr hoch. Wirklich.
Aber eben auch durch das Umfeld, in dem ich bin, durch meine Familie auch und meine Kinder, die jetzt erwachsen sind. Und meine Tochter studiert auch und wir haben einzelne Prüfungen gemeinsam gemacht. Wir haben so Zusatzprüfungen, die man zum eigenen Fach dazu machen muss, haben wir die gleichen ausgewählt oder manche haben wir die gleichen ausgewählt und sind tatsächlich zweimal nebeneinander im Hörsaal gesessen beim Prüfungsschreiben. Ja. Und es ist so, also für meine Kinder und meine Familie ist dieses Studium, das ich jetzt mache, das mich so stärkt auch. Also ich bin in einer ganz anderen Kraft drinnen, ja. Und das gefällt ihnen einfach wahnsinnig gut, ja, dass ich wirklich jetzt tatsächlich wieder auferstanden bin, so richtig, ja.
Ja, im Sinne.
In diesem Rahmen halt, ne?
Ja. Im Sinne von Resilienz können deine Kinder nur profitieren, ja? Also es ist toll, wenn man sieht, okay, da ist ein Mensch, der ist ja an der Kippe eigentlich gestanden und hat wirklich monatelang das Schlimmste durchgemacht und ja, und sitzt halt neben mir und schreibt die gleiche Prüfung wie ich. Ist ja cool.
Also es ist, ja, das ist
toll,
schon toll. Ja,
toll. Na, weil es einem einfach Hoffnung gibt, dass man eben sowas schaffen kann.
Ja, die Kinder sind auch wirklich ganz toll damit umgegangen, ja, jedes auf seine Weise. Und ich habe natürlich, wie das so ist bei einer Mutter, auch das schlechte Gewissen mit der ersten Geburt quasi im Dauerabo. Und natürlich hatte ich wirklich jahrelang ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, weil ich meine Kinder so lange allein gelassen habe. Und die Situationen, die ich beschrieben habe von den Kindern, das waren die einzigen, wo ich geweint habe beim Schreiben, wie ich das Buch geschrieben habe, weil mich das wirklich so angerührt hat, dass sie durch so einen Schmerz durchgehen mussten. Und mein Sohn im Erwachsenenalter steht vor mir und sagt, weißt Mama, wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre ich jetzt auch nicht der, der ich bin. Also sie haben durch den Umgang, den wir damit haben, den ich damit habe, auch gelernt, mit so Krisen. Ja.
Und vor allem, glaube ich, an nichts im Leben als selbstverständlich zu betrachten.
Ja, das muss man leider sagen, das versuche ich irgendwie so ein bisschen beiseite zu haben, ja, weil ich habe schon so diese erste Zeit danach, weil ja auch oft die Frage kommt, ob ich jetzt irgendwie gläubig bin oder ob ich das Leben ganz anders sehe oder ganz anders genieße. Also gläubig, nein, bin ich nicht. ob ich das Leben anders genieße. Ich genieße das total, weil ich machen kann, was meinem Herzen entspricht, ja. Aber ich kann nicht jeden Tag irgendwie mir dessen bewusst sein, wie knapp es war. Weil ich muss irgendwann auch wieder am Boden ankommen, ja. In diesem Leben, ja. Ich meine, weil ich vorhin gesagt habe, nein, gläubig bin ich nicht. Wir waren mit den Kindern, wie sie noch klein waren, oft in der Kirche. Wir sind evangelisch und waren viel in der Kirche. Und ich bin als Kind in dieser Gemeinde auch irgendwie groß geworden und wir sind da auch sehr eingebunden gewesen. Und die haben auch sehr Anteil genommen an unserem, und ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal wieder dort war, nach meiner Krankheit, hat der Pfarrer irgendwann mich namentlich angesprochen und gesagt, wie schön es ist, dass ich wieder da bin, ja. Und jetzt auch, und wir haben immer noch sehr enge Beziehungen zu dieser Gemeinde, ja. Aber ich habe, das steht für mich auf einem anderen Blatt, ja. Also das ist das eine, aber was ich, wo ich irgendwie transzendental irgendwie unterwegs bin in meinem Kopf, das ist eine ganz andere Sache. Und da hat diese Krankheit für mich, also ich habe nichts, was ich irgendwie benennen könnte oder so, ja. Also ja, ich bin froh, wieder am Boden zu sein, ja, wieder meinen Körper bewegen zu können, wieder Dinge angreifen zu können, wieder im Leben zu sein, ja, und nicht dort, wo ich schon war, in diesem Zwischenraum, in der Farbe und dort hinüber. Das ist schön dort, aber da gehöre ich nicht hin jetzt.
Weil du gerade den Moment jetzt angesprochen hast, da ist eine Frage von einer Instagram-Followerin, ob du eine Patientenverfügung hattest damals.
Nein, hatte ich nicht. Ich glaube auch, wir haben nachher dann mal drüber geredet, aber ich glaube, ich habe auch jetzt keine. Ich weiß gar nicht, ob ich das wollen würde. Ich habe keine Ahnung. Nein, ich glaube, jetzt hier, wo ich irgendwie so spontan versuche, mir da Gedanken zu machen. Nein, die sollen so lang wie möglich, so viel wie möglich irgendwie probieren, ja, weil ich will ja leben. Also das ist jetzt so spontan. Ich habe nicht drüber nachgedacht, ich habe keine Ahnung. Wenn ich es nicht mehr entscheiden kann, müssen es andere entscheiden. Also ich habe mich damals in die Hände der Medizin begeben und bin gut daraus hervorgegangen. Ohne die Schulmedizin wäre das alles komplett schief gegangen natürlich, ne? Also die haben mich mit ganz viel Realismus ja irgendwie wieder rausgerissen aus diesem Sterbeprozess, ja. Also ich habe keine Ahnung, über das müsste ich nachdenken, aber ich denke nicht drüber nach.
Sehr gut. Hätte ich noch eine Frage von einer Followerin, und zwar: Hat sich deine Weltanschauung verändert?
Na, sagen wir mal, meine Weltanschauung wurde verändert durch das veränderte Tempo, in dem ich bin. Also ich habe auch, ich habe noch viel schneller geredet früher. Ich war insgesamt viel schneller und das geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr schnell reden, weil die Muskulatur das Tempo nicht mitmachen würde. Oder nicht mehr so schnell, wie es mal war. Sagen wir mal so. Das geht nicht mehr. Und insgesamt, also ich habe jahrelang die Vorgabe gehabt, ich muss mich jeden Tag niederlegen zum Mittag, ja. Und ich musste auch liegen, weil ich diesen Körper, den ich so mühsam aufrecht halte, ja irgendwann einmal muss die Schwerkraft die Arbeit übernehmen, ja. Und das geht halt nur im Liegen. Also bin ich insgesamt viel langsamer geworden. Und in dieser Langsamkeit ändert sich auch das Bild auf die Welt, ja. Oder dieses, wie sehr will ich, muss ich, kann ich einem Schönheitsideal entsprechen, ja. Ich meine, ich habe oft das Thema, dass ich mein Gewicht loswerden muss, weil mir das schadet tatsächlich aus gesundheitlichen Gründen. Und gleichzeitig, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich würde auch gern über 50 mich dann irgendwann einmal auf mich breit mal hin und also so mich entspannen, was das betrifft. Aber das geht halt nicht. Also was ich ganz sicher habe, ist eine, wie soll ich sagen, wir meinen es gut miteinander. Also jetzt zum Beispiel innerhalb meiner Familie. Und das ist immer das Alleroberste, ja. Alles, was passiert, können wir besprechen. Aber grundlegend ist, wir wissen, wir meinen es gut miteinander und wir wissen, wir haben diese Basis. Und so versuche ich zu leben, ja, auch im Kontakt mit anderen. Alles lässt sich besprechen, ja. Aber dieses so ein Grundwohlwollen irgendwie oder so ein, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also ich kann nicht mehr verböst sein über einen Zeitraum. Das schaffe ich nicht. Also ich muss mich manchmal aus Situationen verabschieden und auch von Menschen, das kommt auch vor, ja, aber ich kann mich nicht mehr um des Kaisers Bart irgendwie streiten. Alles ist eine Phase. Das hat meine Schwester zu mir gesagt, wie mein erstes Kind auf die Welt gekommen ist und sie schon Kinder hatte, hat sie gesagt, alles ist eine Phase. Und es stimmt, alles ist eine Phase.
Also insgesamt ein bisschen unaufgeregter.
Ja, das ist ein schönes Wort. Ja, insgesamt ein bisschen unaufgeregter. Ja, genau, das ist sehr angenehm.
Großartig. Mhm. Brigitte, ich glaube, dass wir deine Reise jetzt langsam ausklingen lassen. Und es war wirklich sehr, sehr beeindruckend, was du da erlebt hast, wie du damit umgegangen bist, was du daraus gemacht hast. Was würdest du einem Menschen raten oder was würdest du den Menschen raten, die mit ähnlichen Erfahrungen konfrontiert sind?
Mit ähnlichen, also selbst?
Also entweder selbst Krankheit oder sich um jemanden kümmern, der im Koma liegt?
Menschen, die sich kümmern, Aufmerksamkeit ist so wichtig in dem Moment, ja. Das ist das, was mir geholfen hat von außen, ja. Dieses, der Kontakt, das hingeschaut wird,
Ich glaube, du hast ja gehabt den Augenkontakt, dass das so wichtig ist.
Ja, genau, der Blickkontakt, weil es tatsächlich auch die einzige Möglichkeit war zu kommunizieren. Ich meine, mein Mann hat so ein Clipboard gebaut mit Buchstaben drauf und einem Stift und dann konnte ich da irgendwie mit Augenzwinkern Buchstaben ansagen. Und so, das sind so Dinge, ja. Also er ist wahnsinnig kreativ und hat irgendwie so in kürzester Zeit dieses Ding gebastelt, um mir die Kommunikation zu erleichtern zum Beispiel, ja. Also da bleiben, dranbleiben, das ist schon etwas, was mir sehr geholfen hat, ja. Menschen, die selber, ich kann nichts empfehlen, ja. Ich weiß, dass ich wahnsinniges Glück hatte mit den Ärztinnen und Ärzten, die ich hatte, auch mit den Pflegerinnen und Pflegern zum allergrößten Teil. Natürlich gibt's Dinge, die schief gegangen sind, ja. Manche sind in Anekdoten drinnen, andere erzähle ich gar nicht, weil um das geht's mir ja nicht. Ich habe eine wunderbare Familie. Ich habe einen Freundeskreis damals auch gehabt, wo ich das Gefühl habe, der mein Netz geknüpft. Das trägt mich bis heute. Ja, also ich konnte auch deshalb so aus dem rausgehen, weil mein ganzes Umfeld halt auch so stark war für mich, ja, und mich da so unterstützt und begleitet hat. Ja, also ich weiß, dass ich da sehr, ja, dass ich da großes Glück hatte, dass ich diesen Weg auch gehen habe können, ja, weil alleine, ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre, hätte ich allein zurechtkommen müssen damit, ja. Mhm. Also deswegen kann ich niemandem was raten, weil jede Situation ist anders, jeder Mensch erlebt es auch anders, ja. Aber ein bisschen weniger Aufgeregtheit, ein bisschen mehr Entspannung ganz generell, so den Themen des Lebens gegenüber, wenn es möglich ist, ja.
Kann man immer brauchen.
Ja, schaffe ich auch nicht immer, es ist eh klar, ja.
Also hast du Wünsche und Visionen für die Zukunft, also auch in Bezug auf den Pflegebereich zum Beispiel?
Ich wünsche mir, dass aus dem Wort Essen eingeben wieder das Wort Füttern wird. Ich wünsche mir, dass der Blick zu den Menschen, die da liegen, ins Zentrum gerückt wird und nicht das Ganze drumherum. Also ich wünsche mir, dass die Pflege die Möglichkeit hat, die Menschen in den Blick zu nehmen, dass die Strukturen so sind, dass die Bezahlung danach ist, dass die Anerkennung danach ist, aber von der Anerkennung kann man sich nichts kaufen, ja. Dass die Strukturen in der Pflege so sind, dass es möglich ist, eine professionelle Nähe in der Pflege zu leben. Das, ja, das wäre schön. Das wünsche ich mir. Das würde uns allen gut tun.
Ja, das wünschen wir uns wirklich alle.
Das hat was mit Menschenbild zu tun, ja, mit einer Grundhaltung, genau, dem Leben gegenüber.
Auf jeden Fall. Liebe Brigitte, an dieser Stelle kommt normal immer mein feministischer Wordrap. Ich finde, das ist dem Thema jetzt nicht ganz passend und ich werde ihn heute weglassen. Aber wie gesagt, du bist eine tolle Feministin und du schreibst tolle feministische Texte und ich hoffe, dass wir irgendwann von dir was lesen dürfen.
Ja, das hoffe ich auch und auf das freue ich mich auch. Das möchte ich gern.
Ja, also das freue ich mich auch.
Ich schreibe weiter. Ja, ich schreibe weiter.
Gut, dann sind wir jetzt am Ende, liebe Brigitte. Danke, dass du uns so offen über deine Erfahrungen erzählt hast. Ich bin sicher, dass deine Geschichte viele Menschen berührt. Und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Gesundheit und viel Erfolg bei deiner wertvollen Arbeit.
Dankeschön und danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Danke fürs Kommen. Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit mir, Anita. Hier lernt ihr spannende und interessante Frauen kennen und bekommt Denkanstöße zum Thema Gleichstellung. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr sie auf Instagram oder Facebook teilt und euren Freundinnen davon erzählt. Lasst auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Sendet mir Feedback, Vorschläge für Interviewgäste oder Anregungen unter anitapitsch@aon.at oder ganz einfach auf Instagram oder Facebook unter Frauenstimmen, der Interview-Podcast. Sowohl auf meiner Website als auch auf den Social-Media-Accounts findet ihr Fotos zu den Interviewpartnerinnen und News zum Thema Gleichstellung. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Gemeinsam erreichen wir viel mehr.